Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße von Conny.
Wir haben bei uns in der Gemeinde immer im Sommer Kinderkirchenpause von den Mitarbeitern, weil die brauchen sich auch mal erholen. Und dann wird immer gefragt, wer in der Gemeinde dann Kinderkirche macht. Und da ist Conny natürlich in ihrem alten Element und jetzt macht sie auch während der Sommerferien dort die Kinderkirche. Es ist immer schön. So, habt ihr euch erholt von meinem Theatergottesdienst? Dann ist ja gut, dass wir heute nicht so viele sind, denn wir fangen an mit einem Mitmachgottesdienst. Oh, ihr werdet mich nicht los. Ich sag's euch, nächstes Mal bin ich schon wieder da. Ja. Nee, wir haben getauscht, Andreas kann nicht. Auf jeden Fall bin ich nächstes Mal auch da. Auf normal. Als nächstes Mal bin ich ganz normal da. Ich ist nicht so schlimm. Ich kann auch sagen, ich komme einfach nicht. Kann ich nicht einfach sagen? Warum kann ich das nicht einfach sagen?
Weil du uns gern hast und weil du uns gerne dienst.
Das glaubst du, ha? Ist ja gut, dass wir eine gläubige Gemeinde sind. Ich habe ein paar Fragen an euch zum Einstieg und deswegen Mitmachgottesdienst. Ich würde mich freuen, wenn wir alle an diesen Fragen teilnehmen und nicht nur ein oder zwei. Was ist für dich eine kleine Gemeinde? Gibt es noch mehr? Eine Person? Ja, Gemeinde ist ja, Jesus ist da, also müssen wir mindestens zwei oder drei sein. Ne? Und was ist für dich eine große Gemeinde? Für dich ist das eine große Gemeinde, okay.
Also ab 50 fängt es für mich schon an, eine große Gemeinde zu sein. Wir tragen aber doppelt.
Also ich kannte Mike Chan, und da hat sich vorgestellt, und er sagt, er kommt aus Chicago, glaube ich, war das. Und er kommt aus einer kleinen Gemeinde, 2000. Und damit hat er nicht gelogen.
Wir sind nicht in Amerika.
Das ist ja schon gerade bei der Definition.
Gerne. Also dann wären wir bei 50 wahrscheinlich noch bei einer kleinen Gemeinde, ne? Okay. Ich stimme dem zu, also wir können von einer großen Gemeinde ab 1000 sprechen. Und wir haben in Deutschland leider extrem wenig große Gemeinden. Aber nächste Frage, was meint ihr ist besser? Ja. Du sagst, eine kleine Gemeinde ist besser. Okay. Egal jetzt, ob wir sagen klein oder groß. Es gibt ja große Gemeinden, die nicht so perfekt sind und es gibt kleine Gemeinden, die nicht so perfekt sind. Es gibt große Gemeinden, die richtig toll sind. Es gibt kleine Gemeinden, die richtig gut sind. Was macht für dich eine gute Gemeinde aus?
Liebe,
Jesus ist das Zentrum. Du hast, als ich das letzte Mal da war, erzählt von eurem Besuch beim Nordwestbund. Und dass du ganz stolz warst, dass du das nicht korrigieren musstest, als sie gesagt haben, wir sind 14 im Durchschnitt. Und dass andere sagen, ja, wir sind jetzt 300 oder so. Über 90% aller weltweiten Gemeinden haben weniger als 200 Besucher. Und über 80% haben weniger als 100 Besucher. Ich meine, alle Christen. Als ich 8 war, sind meine Eltern nach Deutschland gezogen. Besondere Umstände. Mein Vater war ja Pastor in Österreich und dann ist man natürlich in der Gemeinde aufgewachsen mit allen drum und dran. Die letzte Gemeinde, wo mein Vater der Pastor war, das waren ungefähr 100 Mitglieder. Und da hat man natürlich auch als Kind schon sein Programm und alles, wunderbar. Dann sind wir nach Deutschland gezogen in ein Kaff. Mehr Kühe als Menschen und ich übertreibe nicht. Die nächste Gemeinde war knapp 30 Kilometer entfernt und bestand aus fünf Leuten. Da könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie das dann für mich auch als 8-Jähriger war. Du kennst eine Gemeinde auch, wo auch für Kinder und alles gesorgt ist. Und dann, mein Vater war auf Montage und so sind wir in diese klitzekleine Gemeinde vielleicht einmal im Monat zum Gottesdienst gewesen. Das war mein Gemeindehintergrund zwischen meinem 18. und meinem 14. Lebensjahr. Ist trotzdem was geworden aus mir. Ja, hoffe ich doch zumindest. Aber was soll ich sagen? Normalerweise würde man jetzt denken oder sagen oder interpretieren oder sagt es, wie ihr wollt. Da kann doch nichts werden aus dem Bub. Ich sage jetzt mal Bub, weil das war in Bayern, ja. Aber ich erinnere mich an Zeiten, da waren wir zum Beispiel dort zu einem Silvestergottesdienst. Heute entdecke ich, dass mehr und mehr Gemeinden Silvester gar keinen Gottesdienst mehr feiern. Aber damals hat man noch Silvestergottesdienst gefeiert. Und was soll ich sagen? Man saß am Abend schön zusammen, hat was Tolles gegessen und um 11 Uhr ging es ins Gebet. Man hat auf den Knien, wirklich auf den Knien, den Übergang ins neue Jahr erwartet und Gott auf den Knien für das neue Jahr gedankt, gebetet und. Und ich als junger Bub, als junger Steppke, war dabei und ich habe es, ob ihr es mir glaubt oder nicht, genossen. Es war für mich wie eine Heimat. Ich gehe mit Gott ins neue Jahr. Normalerweise sagt man, hey, so ein 11-, 12-jähriger Bengel, der muss raus, der Feuerwerk sehen, knallen. Aber für mich war das okay, in einer 5-Mann großen Gemeinde. Wenn wir da waren, hat sich die Gemeinde verdoppelt. Wenn es jetzt bei dem Unterschied zwischen kleiner und großer Gemeinde gar nicht darum geht, welche Gemeinde ist besser, worum geht's dann? Wenn wir große Gemeinden anschauen, wenn wir kleine Gemeinden anschauen, dann weist nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass die Theologie in den unterschiedlichen Gemeinden auch unterschiedlich ist. In den kleinen Gemeinden wird das Evangelium verkündet, in den großen Gemeinden wird das Evangelium verkündet. Sollte zumindest so sein. Ja. Was ist dann der Unterschied? Das Einzige, was sich ändert, wenn du größer wirst, sind die Methoden. Denn Je kleiner eine Gemeinde ist, hört jetzt gut zu, je einzigartiger ist sie. Hä? Das ist das Gesetz der großen Zahl. Wo viel auf einem Haufen ist, passiert immer etwas nach einem bestimmten Schema. Aber jeder von euch hat sein eigenes Schema, also da brauchen wir nicht sagen, das sind jetzt fünf, die ein Schema nachlaufen. Ja? Aber wenn du 1000 in der Gemeinde hast, dann hast du 200, die in einem Schema sich bewegen. Und das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Je kleiner, je einzigartiger und je unvorhersehbarer ist das Verhalten. So, dann schauen wir uns mal an, was kann eine kleine Gemeinde nicht? Ich würde sagen, ihr habt da, oder wir, ich bin euch, ich bin ihr. Wir können zum Beispiel keine glanzvollen Veranstaltungen auf die Beine stellen. Da fehlen uns die Ressourcen. Hier oder Manpower oder was, das geht nicht. Wir sind froh, dass wir hier Stühle haben, wo wir uns draufsetzen können, hinterher einen Kaffee. Ja? So. Wir können auch keine prunkvollen Paläste errichten. Danke, Jesus, für dieses Jesushaus. Ja? Und wir können auch keine teuren Konferenzen mit den besten Rednern weltweit ausrichten. Haben wir auch gar nicht die Ressourcen. Das alles können wir nicht. Aber was kann eine kleine Gemeinde? Eine kleine Gemeinde kann auf Gott und sein Wort vertrauen. Und ist sie da anders als eine große Gemeinde? Nee. Aber auf solchen Konferenzen, wie du gesagt hast, da wird uns eins gesagt. Guck mal die. Ich möchte euch einen Kernsatz heute sagen. Für eine kleine Gemeinde gibt es einen großen Jesus. Für eine kleine Gemeinde gibt es einen großen Jesus. In 1. Johannes 5, Vers 20 lesen wir, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Wenn wir also als kleine Gemeinde auf Gott und sein Wort vertrauen, ist dieser Satz genau für uns gültig. Wir sind eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ich habe lange überlegt, aus welcher Richtung ich mich diesem Thema nahe. Ich habe gedacht, vielleicht nahe ich mich aus dem Titusbrief, dem auch interessant. Vielleicht mache ich das sogar nächstes Sonntag Fortsetzung aus der anderen Richtung. Aber dann habe ich mir gedacht, wir haben ja gerade die Offenbarung in der Bibelstunde. Und was haben wir bei den Offenbarungen gelesen? Die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und ich sag euch, da gab's Megagemeinden da drinnen. Ephesus zum Beispiel, das war so eine Megachurch. Aber es gab auch kleine Gemeinden und die Gemeinde in Philadelphia, das war so eine klitzekleine Gemeinde. Und da lesen wir im 8. Vers der Offenbarung 3, dass Jesus, der diesen Brief an diese Gemeinde schreibt, sagt, ich weiß, was du getan hast und was du geleistet hast. Deine Kraft ist klein und doch hast du an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Vielleicht kommt uns die Formulierung, die Luther gebraucht, gebräuchlicher vor. Luther sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet und mein Wort bewahrt. Ich weiß, was du getan und geleistet hast, deine Kraft ist klein. Das Wort, das hier für Kraft steht, ist Dynamis. Woher kennen wir das Wort Dynamis? Was sagt uns das in unserem Sprachgebrauch? Dynamo, Dynamik, ja? Also etwas, das sich bewegt, das unterwegs ist. Und Dynamo bewegt sich und es kommt Strom raus, ja? So, da ist Kraft, die etwas bewegt. Ich weiß um deine Kraft, aber ich weiß um deine kleine Kraft. Wisst ihr, welches Wort da im Griechischen steht? Mikros. Und woher kennen wir dieses Wort? Mikroskop und so weiter. Klitzeklein. Also lasst mich diesen Satz nochmal lesen. Gott sagt also zu einer kleinen Gemeinde wie Philadelphia oder wie Lauenburg, ich weiß, was du getan und geleistet hast, deine Kraft ist klitzeklein. Ja, sehr erbauend, ne? Hey, man hat das Gefühl, als wenn man getadelt wird, ja? Aber er sagt, warum? Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Diese Gemeinde in Philadelphia, die war bekannt, dass sie Herausforderungen gemeistert hat. Nun frage ich euch, habt ihr Herausforderungen gemeistert? Ist nicht jeder Gottesdienst eine neue Herausforderung? Ist nicht das Streichen der Fenster eine neue Herausforderung? Ist nicht alles eine neue Herausforderung? Ist nicht, dass die Zeitung über alles schreibt, was hier neu gebaut wird, nur über euch nicht eine Herausforderung? Das sind doch alles Herausforderungen. Aber woher kennen wir den Begriff Verleugnung? Was ist das prominenteste Beispiel von Verleugnung? Petrus. Ja. Und was hat Petrus gesagt?
Ich gehöre nicht dazu. Nee, ich nicht.
Wie ist das, wenn du in Lauenburg angesprochen wirst? Du gehst doch auch dahin. Ja, ich gehe auch dahin. Ich habe nach dem Gottesdienst noch, muss ich noch arbeiten, da muss ich in Glüsinger Weg 12, da ist ein Rollstuhl kaputt. Das Sanitätshaus, das den betreut, kann den nicht reparieren. Obwohl ich von dem Reha-Leiter des Sanitätshauses, den sie mittlerweile gekündigt haben, gute Leute kündigt man, die alten, die schlechten behält man, ist so üblich in der heutigen Welt. Obwohl ich weiß, dass der die trainiert hat. Und das, was der Mann mir am Telefon gesagt hat, weiß ich auch nur am Telefon schon, was kaputt ist. Und ich weiß, das haben die trainiert. Trotzdem war der Techniker zweimal da und kriegt den Rollstuhl nicht am Laufen. Dann hat er mich angerufen, weil er mich über Wien kennengelernt hat. Und ich sage, ja klar, ich bin sowieso am Sonntag in Lauenburg, da bin ich hier in der Christusgemeinde am Predigen. Ja, ich verleugne euch doch auch nicht. Ja, so, jetzt bin ich gespannt, wenn ich dorthin komme, ob er mich nochmal drauf anspricht, dann kann ich gleich Zeugnis geben und ihn einladen für nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Und ich hoffe, wenn ich den Stuhl so gut hinkriege, dass er sagt, naja, ein schönes Dankeschön, ich komme mal und ich schaue mal vorbei. Ja. Nicht verleugnen. Als wir in Tosted unser Gemeindezentrum gebaut haben, ihr müsst folgenden Weg euch vorstellen. Ich nehme euch mal mit, eine Gemeinde, die aus ein paar zugereisten Polen, Ostdeutschen, also von da ganz rüber gekommen sind, ja, und die sich dann in einer Hausgruppe versammelt haben und die Hausgruppe ist größer geworden. Dann haben sie einen Schweinestall gemietet, ausgebaut, haben Gottesdienst im Schweinestall gefeiert, also im ehemaligen Schweinestall, ne? So, dann haben sie ein Haus gebaut mit 100 Sitzplätzen und Danach wurde dann unser Zentrum in Angriff genommen, wo wir bis zu 700 Leuten reinkriegen. Und als das passiert ist, stand in der Zeitung solch eine Überschrift: Sektenmekka in Tostedt. Und einer unserer Ältesten, er hatte eine große Firma, die hat HiFi-Boxen hergestellt, wo das Stück 7000 Euro kostet, also sehr, sehr nobel. Da haben sie gesagt, und der hat sich da in dieser Sekte bereichert. Ja, Verleumdung. Und es waren tatsächlich auch Leute dabei, die wegen dieser Kampagne die Gemeinde verlassen haben, die es nicht ausgehalten haben. Ich war damals Jugendleiter, ich bin rumgefahren zu anderen Jugendgruppen und habe mal richtig gestellt, um was es hier eigentlich geht. Nämlich um das Reich Gottes und dass der Teufel immer dagegen ist, wenn es ums Reich Gottes geht. Kampagne. Wir stehen zu unserer Gemeinde. Und das ist ein Zeichen von einer großen und von einer kleinen Gemeinde. Was sagt das Wort an die Philadelphia-Gemeinde weiter? Ihr habt mein Wort bewahrt. Es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde klare Kante zeigen. Trends in dieser Gesellschaft nicht unbedingt mitmachen, sondern sagen, aber wir glauben, dass das nicht gut ist. Ich habe mich ja so gefreut, als ich am Freitag gehört habe, dass die drei Richterinnen, die da fürs Bundesverfassungsgericht nominiert werden, nicht gewählt worden sind. Weil wenn ich höre, dass die eine Frau sagt, Leben beginnt erst, oder ein Mensch ist erst dann ein Mensch, wenn er geboren ist. Ja, was sagt das über Grundgesetz Paragraph 1, die Würde des Menschen, also ein Embryo hat keine Würde. Wenn ich diesen Satz weiterdenke, wo kommen wir denn hin? Und solche Geschichten, mein Wort bewahrt, es ist wichtig, sein Wort zu verkündigen. Die Bibel sagt so.
Welche die Bibel?
Ja, die Bibel, sie sagt so. Ich entdecke ja so viel, wo unsere Gemeinden sich aufweichen. Jesus wird gefragt, was er über Ehescheidung hält. Und dann sagt er eigentlich, ist das nicht Gottes Wille? Nur Mose hat gesagt, weil ihr so harten Herzens seid, erlaube ich euch das. Ja? Aber ich schaue mich in manchen Gemeinden um, da ist es schon normal und da ist ein Drittel der Gemeinde geschieden. Das darf doch nicht der Normalzustand sein, sondern wir sind an Gott, wir haben sein Wort bewahrt. Du kannst uns auch durch schwierige Zeiten durchtragen, wie als Gemeinde. Versteht ihr, um was es geht? Und wenn ich das alles zusammennehme, wie ich schon gesagt habe, da könnte man jetzt meinen, Gott tadelt diese Gemeinde. So klein, so mickrig, ja? Wow, du bist gar nicht doll. Nee, zu anderen Gemeinden sagt er, ich habe gesehen, was er alles leistet. Das hat er zu den Philadelphiern nicht gesagt. Sam Storms, der ist Pastor, ist aus Oklahoma City und Gründing von Enjoy Scott Ministeriums, der sagte zu diesem Satz, dies ist kein Tadel, ein Hinweis darauf, dass ihre geringe Größe oder ihr geringer Einfluss sie nicht daran hinderten, große Dinge für das Reich Gottes zu vollbringen. Größe ist kein Maßstab für Erfolg. Habt ihr jemals gelesen, dass wir im Himmel eine Party feiern, weil ein Gottesdienst besonders toll war? Nee, aber wann wird Party gefeiert, wenn es ein Sünder Buße tut? Ist das jetzt ein Vorrecht von großen Gemeinden? Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wann hat sich das letzte Mal hier in dieser Gemeinde jemand bekehrt? Die Frage ist legitim, die müssen wir uns stellen. Lass uns festhalten. kleine Gemeinden haben einen großen Jesus. Oft wirkt Gott durch kleine Dinge. In Markus 4, Vers 30 lesen wir, wenn das Weizenkorn nicht stirbt. Und dann wird umgeschwenkt, eigentlich steht da das vom Senfkorn. Aber es ist in Verbindung mit dem Weizenkorn, das stirbt. Wenn etwas nicht stirbt, kann nichts Neues kommen. Ich glaube, als ihr wesentlich größer wart und jetzt so kleiner seid, könnte man das bezeichnen, als ihr sterbt. Hey, darf ich dir was sagen? Das ist die Voraussetzung, dass was Größeres kommt. Markus 4, Vers 30 sagt, das kleinste Samenkorn, das wir kennen, ist das Senfkorn. Übrigens das, was wir in unserem Gurkenwasser haben, diese Senfkörner, das ist der Übersame. Da drinnen stecken noch fast mikroskopisch kleine Samen. Das meint das Wort damit. Das kannst du fast nicht sehen mit bloßem Auge. Aber dieser klitzekleine Samen ist wie in eine klitzekleine Gemeinde, wenn sie stirbt, kann sie Großes bewirken. Sterben in Bezug auf Gemeinde bedeutet immer weniger ich, mehr er. Und ist das ein Vorrecht von großen Gemeinden? Es bedeutet immer weniger ich und mehr er. Auf wen muss ich mich verlassen, wenn meine Ressourcen nicht reichen? Auf ihn. Auf wen muss ich mich verlassen, wenn meine Manpower nicht reicht? Auf ihn. Spurgeon hat einmal in einer seiner Predigten von einem Prediger berichtet aus Edinburgh, also Edinburgh. Das war ein Mann, der hat abends eine Laterne irgendwo aufgestellt und sich unter die Laterne gestellt und gepredigt. Und die ganze Stadt hat über ihn gelacht. Eines Tages wollte er einen Mann besuchen, der wusste, wo er wohnt und ist da hingegangen. Das ganze Haus war schon dunkel. Er wusste, er muss da drei Stiegen hochsteigen und dann gibt's irgendwo da eine Türe und hinter dem Tür hat er sein Zimmer. Und alles war dunkel, aber er hat dann die Tür ertastet und gefunden, kommt rein, auch alles dunkel, aber dann hört er ein Murmeln. Und da war dieser Mann am Beten. Gott, vergiss Edinburgh nicht. Gott, ich will, dass du an uns denkst. Ich will, dass du Edinburgh groß machst. Ich will, dass dein Reich dort gegründet wird. Gott, vergiss Edinburgh nicht. Dann machte sich der Besucher verständlich, dass er da ist. Dann unterbrach der Mann sein Gebet und sagte, du, ich will jetzt noch mal eine Stunde beten und dann will ich wieder raus auf die Straße, weil Gott Edinburgh nicht vergisst. Wie groß muss ich sein, um so zu denken? Jesus sagt, lasst euch nicht durch Größe definieren. Das gibt euch keinen Wert. Ich bin es, der euch Wert gibt. Unser Wert liegt nicht in unserer Kraft, sondern darin, wie groß Jesus in uns ist. Schaut auf Jesus und die Bibel sagt uns, er ist sogar der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Am Anfang dieses Sendschreibens an die Philadelphia-Gemeinde sagt Jesus, siehe, ich habe euch eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Welche Tür ist hier gemeint? Lass uns mal gucken, wo wir dieses Wort geöffnete, offene Tür nochmal finden. Ich denke an 1. Korinther 16, da sagt der Paulus, oh, hier ist eine große Tür mir aufgetan worden, als er die Korinther evangelisiert. 2. Korinther 2, Vers 12, als ich nach Troas kam für das Evangelium des Christus, wurde mir eine Tür aufgetan. Und Kolosser 4, Vers 3, sagt er, und betet, dass Gott uns eine Tür auftut. All das steht im Zusammenhang mit Mission. Heißt das jetzt, wenn Gott den Philadelphiern sagt, ich habe euch eine Tür geöffnet, dass er uns Mission geöffnet hat? Heißt das, er ruft uns auf zu missionieren? Glaube ich nicht. Denn wenn wir genau lesen, lesen wir hier auch, dass Gott sagt, ich habe den Schlüssel Davids. Womit schließt man eine Tür auf? Mit dem Schlüssel. Ich gehe jetzt nicht auf Schlüssel Davids ein, das ist eine ganz eigene Predigt, die kann auch eine Stunde dauern. Ja, aber okay. Gott lobt jetzt die Philadelphia-Gemeinde nicht wegen ihres missionarischen Eifers. Gott lobt sie, weil sie sein Wort nicht vergessen haben. Die Tür, die er aufgemacht hat, die Tür, die er geöffnet hat, ist die Tür zu seinem Wort, das sie bewahrt haben. Er hält die Schlüssel in der Hand. Niemand kann diese Türe zumachen. Wenn wir hineinschauen würden ins hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, da lesen wir das auch sehr oft. Ich habe sie bewahrt in deinem Namen. Warum? Weil sie dein Wort gehalten haben. Also um was geht's hier in dieser kleinen Gemeinde? Sein Wort zu bewahren. Eindeutig. Wisst ihr, unsere Kraft mag zwar klein sein, aber wenn sie gegeben wird in die Hand Gottes, wird sie groß. Des Herrn legen. Was kannst du in die Hand des Herrn legen? Sage ich dir eins, es kann jeder von euch, ohne sich anstrengen zu müssen. Es bedarf nur die Tat. Das ist schon Anstrengung. Ich gebe Jesus mein Versagen. Und dann sage ich, Jesus, du hast gesehen, in mir ist nichts Gutes. Ich kann's einfach nicht. Ich peil's nicht. Dieses kleine Teil in Jesu Hand, was wird er davon machen? Er wird sagen, weil du demütig geworden bist, kann ich dich aufrichten. Denn den Demütigen gibt er Gnade. Ist das zu schwer zu sagen, Gott, all das, was ich verpockt habe, kriegst du? Ist das sein Wort halten, weil er für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist? Doch nicht für unsere guten Taten. Wir haben einen großen Jesus für diese kleine Gemeinde. Und soll ich euch noch was sagen? Egal, ob diese Gemeinde wächst, Jesus wird immer groß bleiben. Und egal, ob sie groß oder klein ist, jede Gemeinde hat einen Auftrag. Und Gott schaut jede Gemeinde voller Liebe an und sagt, ihr seid mein. Und nun lass uns nicht nur auf uns schauen, sondern lass uns auf Jesus schauen. Und ich glaube, dann gehen wir mit einem ganz anderen Selbstverständnis in unseren Gemeindealltag. Dann ist es nicht wichtig, ob wir groß oder klein sind. Dann ist es nicht wichtig, ob mal gerade wieder jemand krank oder im Urlaub ist. Sondern dann ist wichtig, dass Jesus da ist und wir ihn erleben können. Und dass wir nach Hause gehen, voller Kraft für den Alltag. Amen.